wie oder was wollen wir glauben? Das war so der Ausgangspunkt gewesen. Also die Frage, was soll unser Leben überhaupt bestimmen? Was ist das, was wirklich substanziell für uns zählt, in dem Sinn? Und dann haben wir uns gefragt im zweiten Teil, was für Konsequenzen, was für Prioritäten ergeben sich daraus im Leben? Wir haben gesehen, dass der Glaube, insbesondere über den Glauben an den Gott von der Bibel, den Gott von Jesus Christus, wo in Jesus Christus uns als Mensch erschienen ist in dem Sinn, uns begegnet ist und sich uns offenbart hat. Wenn wir versuchen, in dem Glauben zu leben, dass es dann ganz wichtig ist, dass wir unser Leben auf Beziehungen ausrichten, dass wir das Leben sich um Beziehungen dreht, ums Gemeinsame mit anderen, ums Miteinander. Genauso wie sich der Glauben eben als solches ums Miteinander mit Gott dreht, ums Gemeinsame mit Gott. Und das Leben soll das in dem Sinn zum Ausdruck bringen, dass es eben auch im Leben ums Miteinander geht. Was verbindet uns? Was ist das, was wir gemeinsam realisieren können? Der Mehrwert, jetzt meine ich das nicht ökonomisch, sondern in einem viel grösseren Sinn, das Kreative, das Einzigartige, das Neue, das entsteht, wenn wir miteinander etwas machen. Wenn wir miteinander leben, wenn wir unsere Synergien wirklich spielen lassen, Realität werden. Was dann passiert? Mit unserem Leben, mit uns selber, aber auch mit der ganzen Welt. Das ist das, was wir das letzte Mal so ein bisschen miteinander angeschaut haben. Hoppla, gehen wir noch einen Moment lang zurück. So. Und heute geht es eben eigentlich um die grosse Frage. Ja, unser Leben ist gut und recht, aber das ist irgendwo perspektivisch eben endlich. Leben in der Perspektive der Endlichkeit. Also, irgendwo hört das Leben auf. Irgendwie hört es auf. Oder es hört mindestens so auf, wie wir es uns eben gewöhnt sind. In dieser irdischen, in dieser physischen, materiellen, mentalen Form, wie wir leben. Unser Leben ist physisch und mental sehr intensiv. Kann es zumindest sein. Es ist nicht immer gleich, aber es kann sehr intensiv sein. Und das alles, das hat so eine perspektivische Entwicklung, die zu einem Ende führt. Das Ende, das ist der, man sagt, der Tod. So ein Wort. Und ich denke, es ist noch wichtig, den dritten Aspekt mit zu den beiden anderen Aspekten zu nehmen. Wie oder was sollen wir glauben? Wie sollen wir leben? Und letzten Endes eben, wie können wir unser Leben auf das ausrichten, wo als Perspektive sich da zeigt. Die Perspektive ist ja nicht unbedingt so anmächerlich manchmal. Sie hat so etwas Bedrohliches und das sage ich natürlich, als ich wegen das Jahr 70 und das ist natürlich in dem Alter, hat das eine ganz andere Bedeutung, als wenn man 20, 30, 40, 50 ist. Und weil da weiss man, dass irgendwann in den nächsten 10 bis 20 Jahren ist das so weit. Und das ist eigentlich keine wahnsinnige Zeitspanne. 20 Jahre ist nichts. Es war erst noch 2002. Und ich mag mich noch genau erinnern, was im 2002 gelaufen ist. Es ist noch nicht so lange her. Mir scheint das erst gerade vorgestern zu sein. Jetzt haben wir schon 2022. Also die Zeit ist etwas sehr Flüchtiges. Von dort her, eben, die Vergänglichkeit wird spürbar. Die Vergänglichkeit ist nicht nur ein Wissen, ist nicht nur etwas, wo man grundsätzlich weiss, dass alles menschliche Leben endlich ist, sondern es wird im Alter natürlich immer physisch konkreter auch. Die Endlichkeit wird spürbar, alles tut weh und so weiter und so fort. will da gar nicht drauf eingehen. Die alten Leute schwätzen da gerne über ihre Gesüchte, oder? Das kennt man ja. Oder? Das ist das, was im Alter eine wichtige Rolle spielt, über all das, was nicht mehr geht oder nicht mehr so gut geht, zu reden. Oder? Aber das lassen wir. Wir wollen uns heute Abend ein paar Gedanken zu einem vergänglichen Dasein machen. Einfach so ein bisschen. Was heisst denn das? Oder wie, was hat das für Konsequenzen für uns, dass das Leben vergänglich ist? Dass das verrinnt, dass das endlich ist? Ich habe ein paar Bibelstellen, die mich zu dem Thema wichtig dunkel da zusammengestellt. Aus dem Psalm 90, das ist so einer meiner Lieblingspsalmen. Und der sagt so etwas zu dem Thema: Unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, 80. Heute haben wir ein Durchschnittsalter von 83,5, glaube ich, so in der Schweiz. Zumindest bei den Männern, bei den Frauen ist es ein bisschen höher. Ist es 85,2, glaube ich. Also irgendwo zwischen 82 und 85 rein, ist so Durchschnittsalter, wenn wir in unserer Gesellschaft schauen. Unsere Tage zu zählen, lehre uns, sagt der Psalmist dann, damit wir ein weises Herz gewinnen. Das heisst, Weisheit hat etwas damit zu tun, sich mit der Unendlichkeit auseinandersetzen. Wir können nicht Weisheit entwickeln. Und Weisheit ist eigentlich das Ziel von unserem Glauben. Ich sage das einmal gross und ohne das jetzt so im Detail auszuführen. Aber wenn man beim Augustin so Glaubensentwicklung anschaut, ist die Weisheit die letzte Stufe. Wo wahrscheinlich, ja, vielleicht nur wenige hingelangt in ihrer Glaubensentwicklung. Aber ich denke, eben, da sagt uns der Psalmist, eben, wenn wir uns mit dieser Endlichkeit befassen, dann haben wir eine Chance, dass unser Herz, dass unser Innere, dass unsere Einsicht so wächst, dass sie zur Weisheit wird. Weisheit ist ein Begriff, wo sich wahrscheinlich jeder ein bisschen etwas anderes darunter vorstellt. Dann der Paulus, der knallhart sagt, Tag für Tag sterbe ich. Also, wo der Tod als etwas sehr Alltägliches anschaut. Also, die Endlichkeit ist nicht irgendwo in der Zukunft. Die Endlichkeit, die Vergänglichkeit ist nicht irgendwo in der Zukunft angesiedelt, sondern sie ist gegenwärtig, sie ist da. Und wir erleben sie. Wir erleben so viel Endliches, so viel Vergängliches, so viel Vorläufiges, so viel Unfertiges. Oder? All das Unfertige, was es umgibt. Auch wenn wir in unser Leben hinschauen, gibt es so viel Unfertiges. Oder? Wir haben vieles angefangen und vieles ist liegen geblieben. Und es gelingt uns nicht so oft, die Sachen, die wir in die Hand nehmen, wirklich zu Ende zu bringen. Weil irgendwann verkehrt es. Es hat also etwas Morbides an vielem, von dem, was am Anfang so energiegeladen, so dynamisch herkommt und dann trotzdem mit der Zeit wird es so ein bisschen öd, brüchig und es verkehrt. Und schließlich der Paulus im gleichen Kapitel vom 1. Korintherbrief. Er sagt, so verhält es sich auch mit der Auferstehung der Toten. Gesät wird in Vergänglichkeit, auferweckt wird in Unvergänglichkeit. Und da ist etwas ganz Spezielles. Also es geht um eine Verwandlung. Es geht um etwas, wo damit zu tun hat, dass das Vergängliche durch etwas Unvergängliches ersetzt wird. Oder dass in dem Vergänglichen immer mehr das Unvergängliche erscheint. Und das ist vielleicht das Wesentliche, vielleicht gerade schon von Anfang an, in dem ganzen Thema. Wie schaffen wir es, dass trotz der Vergänglichkeit, die uns von allen Seiten umgibt und die uns auch nicht nur umgibt, sondern auch, die uns auch erfüllt, die auch von innen her kommt. Es ist nicht nur von außen, sondern die Vergänglichkeit ist ja von innen her da. Wie schaffen wir es, dass in dem allem innen etwas Unvergängliches erscheint, dass das Unvergängliche, das eben bleibt, dass das durchkommt. Und das ist eigentlich, das ist vielleicht das Ziel vom Leben. Vielleicht das, was im Leben darauf ankommt. Es ist nicht so einfach, weil wir erkennen das Unvergängliche nicht so leicht. Es ist ja nicht so, dass das Unvergängliche dann irgendwie so in einem grellen Neon aufblinkt und das ist etwas Unvergängliches. Wir sehen das Unvergängliche im Gegenteil fast nicht. Das ist wahrscheinlich unscheinbar. Es taucht auf und wir merken es nicht einmal. Vielleicht in gewissen Momenten schon. In gewissen Momenten spüren wir es. In gewissen Momenten ist etwas. Das sind so die Momente, oder? Wo das Unvergängliche da ist und wo man es auch spürt. Das können ganz unterschiedliche Momente im Leben sein, wo das plötzlich Realität wird. Und dann ist sie wieder weg. Mindestens spüren wir es nicht mehr. Was heisst Perspektive? Ich möchte mal zuerst noch etwas kurz zu dem Begriff Perspektive sagen. Perspektive, das kommt ja so aus der perspektivischen Wahrnehmung raus. Und ich habe euch hier so auf dieser Folie so eine Perspektive gezeichnet. Ihr mögt euch an Zeichnungsunterricht erinnern in der Schule. Alle haben wahrscheinlich mal irgendwie versucht, perspektivisches auszuzeichnen. Wir kennen das. Perspektiven ist so eine Sichtweise, wo die Realität ja auch da ist, wo der Realität entspricht. Also wenn wir perspektivisch so ein Haus versuchen zu zeichnen, dann zeichnen wir es darum so, weil es ja auch tatsächlich so für unsere Augen so erscheint, wenn wir das Haus anschauen. Natürlich wissen wir, dass das Haus auf allen Seiten gleich hoch ist. Und trotzdem scheint es so in der Perspektive dann nach hinten schmäler zu werden. Es gibt so die Sicht, oder? Die perspektivische Sicht. In der Perspektive gibt es sogenannte Fluchtlinien. Das heisst, die Linien von dem Körper, da, von dem Objekt, die Verlängerungslinie von diesen Seiten, die treffen sich, die schneiden sich in einem Punkt. Im sogenannten Fluchtpunkt. Und der Fluchtpunkt liegt auf dem Horizont. Die Sache ist die, dass wir oft so in unserem Leben wie in einem Bilderrahmen stecken. Wir sehen nicht, was außerhalb dem Bilderrahmen ist. Und oft sehen wir nicht, wo sich die Linie in unserem Leben schneidet. Wir sehen das oft nicht. Es ist unserem Blick, unserer Wahrnehmung verborgen, wohin das alles führt. Und auf was für einen Punkt das alles zusammenläuft. Was das alles soll. Wir sehen die verschiedenen Linien und wir haben das Gefühl, ja, es passt nicht zusammen. Es gehört nicht zusammen. Es ist irgendwie, manchmal haben wir das Gefühl, alles, was da passiert in unserem Leben, ist so gegenläufig. Ist nicht geordnet. Es hat kein eindeutiges Ziel. Es ist Chaos, es ist Durcheinander. Und es verunsichert uns. Und es lässt uns zweifeln. An ganz vielen. Weil wir oft den Fluchtpunkt nicht sehen. Den Fluchtpunkt außerhalb dem Bilderrahmen, wo unser Dasein eingrenzt. Das ist Perspektive. Und darum ist es schwierig, über das Thema Tod zu reden, weil der Tod eben also als Perspektive oft außerhalb dem Bild ist, wo wir momentan drin leben. Wir haben kein Bild von unserem Tod. Irgendwo, das Sterben ist irgendwo, aber wir wissen nicht, was das, was momentan passiert, mit dem zu tun hat. Und ob das irgendwie, wohin das führt. Und wo, wir sehen den Fluchtpunkt nicht. Zumindest oft nicht. Ich will versuchen, so ein bisschen nochmal von Grund her ganz kurz zu zeigen, was dann der Mensch eigentlich ausmacht oder warum der Mensch fähig ist, trotz allem Vergänglichen, das Unvergängliche wahrzunehmen. Und warum und in welcher Art und Weise die Unvergänglichkeit im menschlichen Leben Raum bekommt. Das hat etwas mit der Ursprünglichkeit des Menschen in seiner Gott-Ebenbildlichkeit zu tun. Der Mensch ist ja, das ist jetzt einfach eine Hypothese, zunächst einmal für irgendjemanden, ja, ist jetzt einfach eine Hypothese. Wenn ich jetzt sage, der Mensch ist nicht irgendwo einfach eine Weiterentwicklung von unseren oder von irgendwelchen Vorfahren in der Klasse der Primaten, sondern wenn ich sage, der Mensch ist das Ebenbild Gottes, dann ist das einfach mal ein Postulat, ist mir klar. Meiner Meinung nach ein sinnvolles Postulat, weil es mehr Wahrheit über den Menschen offenbart als irgendwelche anderen, mir bekannten, auf jeden Fall Postulat über die Herkunft des Menschen, wo relativ wenig Wahrheit oder wenig Erkenntnisgehalt über den Menschen selber enthalten. Um den Menschen zu verstehen, um das menschliche Wesen zu verstehen, helfen uns die Affen sehr wenig. Ich habe durchaus Respekt vor der Primatenforschung. Ich finde das sehr interessant, aber sie helfen uns nicht, uns zu verstehen. Sehr wenig. Hingegen, wenn wir uns überlegen, dass der Mensch im Ebenbild Gottes geschaffen ist, dann gibt es viel mehr Anhaltspunkte, die uns helfen, uns und unser Menschsein zu verstehen und zu realisieren, um was es eigentlich geht in unserem Menschsein. Es sind nämlich drei Aspekte, die das Leben des Menschen charakterisieren. Ich sage dem, das ist eigentlich das, was die Würde des Menschen ausmacht. Oder? Die Menschenwürde, das ist so ein grosses Wort, das man heute viel hört. Und wo viel für die Menschenwürde eingestanden wird und vielfach wird die Menschenwürde in Anspruch genommen, um irgendetwas einzufordern, wo der Würde entspricht, beziehungsweise die Würde aufrechterhaltet. Ich glaube, dass die Würde des Menschen drei Aspekte hat, drei wesentliche Aspekte, die aus dieser Gottesbildlichkeit herauskommen. Es ist einerseits die personale Integrität. Der personalen Integrität, der kann man nur mit Respekt begegnen. Das heisst, das, was der personalen Integrität des Menschen entspricht, ist eigentlich der Respekt. Respekt ist eine Haltung. Wer einem Menschen begegnet, begegnet einer Person. Und die Person ist etwas Ganzes. Und das verlangt Respekt. Das heisst, wir müssen darauf achten, wo Grenzen sind. Respekt ist immer ein Achten auf Grenzen. Man kann nicht über Grenzen hineingehen, einfach so. Ohne dass man die Erlaubnis hat. Ohne dass man eingeladen wird. Die personale Integrität ist setzt Grenzen. Der zweite Punkt ist die Einzigartigkeit des Menschen. Jeder Mensch hat etwas Unvergleichbares. Jeder Mensch hat etwas Originales. Jeder Mensch ist eine Sonderanfertigung. Es gibt nicht zwei Menschen, nicht einmal Zwillinge, die genau gleich sind. Obwohl sie die gleichen Gene haben. Aber die Gene lassen eine unterschiedliche Entwicklung zu. Und das Potenzial, das mit diesen Genen verbunden ist, kann unterschiedlich genutzt werden. Also der Mensch kann sich unterschiedlich entwickeln, mit den gleichen Grundlagen. Die Einzigartigkeit des Menschen, vom Individuum, vom Einzelnen, von dieser integralen Person, die fordert Anerkennung, oder der kann man nur mit Anerkennung begegnen. Der Mensch braucht Anerkennung. Das Einzigartige im Mensch muss erkannt und anerkannt werden. Und der dritte Aspekt ist das Gewissen. Der Mensch ist ein Mitwisser. Gewissen, auf Griechisch Syneidesis, heisst eigentlich das Mitwissen. Also der Mensch als Mitwisser von sich selber, aber auch als Mitwisser mit anderem, mit Unsichtbarem, mit nicht Physischem, mit nicht Materiellem. Der Mensch ist ein Wesen, das Teil hat an einer nicht materiellen Wirklichkeit. Das Gefühl, die Gewissenhaftigkeit des Menschen, die Gewissensorientierung des Menschen, der entspricht der Anspruch, den Gott an den Menschen stellt, nämlich auf Verantwortlichkeit. Der Anspruch auf Verantwortlichkeit. Gott setzt den Menschen ein und gibt ihm Verantwortung. Verantwortung heisst, wie das Wort heisst, er soll Antwort geben auf etwas, was Gott ihm gesagt hat. Und wir sind immer schon in einer Wirklichkeit drin, wo etwas gesagt worden ist. Wir sind immer schon in dieser Situation, dass wir zum Antwort geben aufgerufen sind. Mit unserem Leben, mit unserem Dasein. Unser Leben ist das Wissen darum, dass wir nicht alleine sind. Und das Wissen, dass andere vor uns gewesen sind. Und es ist ein Leben im Wissen um einen grösseren Zusammenhang, wo immer schon Fragen stellt an uns. Das Leben stellt Fragen an uns. Ihr könnt eure Biografie anschauen und ihr begegnet all diesen Fragen, die das Leben bis jetzt schon an euch gestellt hat. Im Laufe von eurem Leben. Ganz viele Fragen. Ich gehe nochmal auf die drei einzelnen Punkte ein bisschen vertieft ein. Personale Integrität. Als Personen sind wir eine Einheit, unteilbar. Eben das Wort Individuum auf Latinisch heisst unteilbar. Wir sind nicht auseinandernehmbar. Man kann uns nicht auseinandernehmen und wieder irgendwie zusammensetzen. Wir sind ein Ganzes. Und der Mensch ist nicht auf einen Einzelteil reduzierbar. Wir leben in einer Welt und in einer Kultur, oder, wo der Mensch oft reduziert wird auf etwas. Nur das oder nur das. Nur gut oder nur böse. Nur intelligent oder nur dumm. Wir neigen zu Polaritäten. Wir leben in einer Wirklichkeit, wo das Polare, das Gegensätzliche dominiert. Und das bringt unsere Welt und unsere Wirklichkeit immer wieder fast Grenzen vom Aushaltbaren. Man hat manchmal das Gefühl, dass die Wirklichkeit jeden Moment verreist und dass irgendetwas muss passieren, weil einfach die Polaritäten so stark sind. Aber unsere Person, das Personsein, ist nicht polar, ist nicht hin und her, sondern es ist ganz. Es ist eine Einheit. Die Person ist nicht subsumierbar, das heisst, man kann sie nicht unter irgendetwas einordnen und sagen, ja, das sind alle gleich. Also nicht irgendwo, das sind die Kategorien. Man neigt dazu, Menschen zu kategorisieren, das sind diejenigen und das sind diejenigen und das sind diejenigen. Aber auch das entspricht vielleicht unserem Bedürfnis nach Ordnung. Wir Kategorien schaffen ja Ordnung. Wir tun gerne Schubladen auf und Schubladen zu. Sachen in Schubladen und dann die Schubladen wieder zu. Das haben wir das Gefühl, jetzt ist alles schön versorgt. Aber kommt mir dem Menschen nicht gerecht. Der Mensch lässt sich nicht schubladisieren. Er lässt sich nicht subsumieren, eben irgendeiner Gruppe zuordnen. Der Mensch ist geistbestimmt. Er ist nicht nur lustbetrieben, lusttrieben oder physisch durch seine physischen Bedürfnisse getrieben, sondern er ist letztlich eigentlich geistbestimmt. Es ist eine andere Dimension im menschlichen Leben. Er ist selbst transzendent, das heisst, er strebt nach mehr. Also er hat irgendein Bedürfnis, seine Grenzen zu überschreiten. Er sucht nach etwas Größerem. Er kann sich selber auch wie von außen denken. Oder? Man kann sich selber auch reflektieren. Man kann mit sich selber reden. Das sind alles, ist alles Ausdruck von Selbsttranszendenz. Wir sind nicht gefangen in uns, sondern wir haben einen gewissen Raum, wo wir einnehmen können für uns selber. Aber auch in unserer Entwicklung. Wir können mehr werden, als wir sind. Eben, wir sind perspektivisch, das heisst, eben, wir sind, es ist mehr da, als man im Moment sieht. Oder es ist mehr möglich, als man im Moment sieht. Wie ich vorhin gesagt habe, bei diesem Bild, oder, all die Fluchtpunkte außerhalb einem Bilderrahmen, all die Resultate von unserem Leben, außerhalb unserer Wahrnehmung. Die machen uns auch aus. Wir können uns für etwas einsetzen, auch wenn wir das Ziel nicht erreichen, ist es trotzdem sinnvoll, sich für das eingesetzt zu haben. Auch wenn wir vielleicht nur 2-3 Schritte geschafft haben im Laufe unseres Lebens, um in Richtung von diesem Ziel zu kommen. Aber weil das Ziel uns so wichtig ist, sind auch die 2-3 Schritte relevant und sie geben unserem Leben Sinn. Weil wir eben glauben, dass es irgendwo ein Ziel gibt, auch wenn das Ziel nicht, für mich nicht erreichbar ist. Es ist trotzdem für mich wichtig und richtig, mein Leben einzusetzen, um etwas zu erreichen, das vielleicht erst Generationen nach mir kann erreicht werden. Die Ganzheit der Person ist letztlich unzerstörbar. Nicht einmal Krankheit, nicht einmal Traumata können letztlich die menschliche Person zerstören. Es gibt etwas Unzerstörbares im Menschen. Und das ist das Personale. Der Mensch bleibt Person, auch wenn er physisch zum Beispiel nicht mehr zugänglich ist. Auch wenn er mental nicht mehr zugänglich ist. Zum Beispiel in einer Demenz. Und trotzdem gibt es hinter dem unzugänglichen Bereich, wo man nicht durchkommt, oder fast nicht durchkommt, gibt es etwas Unzerstörtes. Es gibt so ganz wenige Momente, wo man das spürt. Wenn man mit dementen Menschen zu tun hat, dann merkt man das manchmal. Das ist so wie ein Spalt. Manchmal ist es wie ein Spalt da, wo man etwas spürt von dem und dann ist es wieder weg. Es geht also darum, das Personale in allen anderen Menschen zu erkennen und zu respektieren. Egal, wie ein Mensch erscheint, egal, wie er auf mich wirkt, sagen wir mal so. Zugänglich oder nicht. Offen, freundlich oder verschlossen, findlich, wie auch immer. Es ist entscheidend, dass wir immer versuchen, das Personal in dem Menschen zu sehen, das von Gott her geschaffene Ganzen im Menschen. Die Einzigartigkeit gehört zu den zentralen Aufgaben von unserem Leben. Ich würde sagen, ja, das ist es. Ich glaube, wenn mich jemand fragen würde, jetzt so nach 70 Jahren auf dieser Welt, um was geht es denn eigentlich in dem Leben? Was ist denn eigentlich das? Und ich glaube, zu diesen Sachen, die wirklich zählen, gehört auf jeden Fall das, dass es für jeden von uns wichtig ist, herauszufinden, was ist denn das Einzigartige in meinem Leben. Das Herausfinden heisst nicht, das können definieren im Rational, sondern es heisst mehr, das zu spüren, mit dem können in Berührung kommen, irgendwo können einen Zugang zu finden zu dem Einzigartigen in mir. In meiner Erfahrung ist es so, dass das Einzigartige sehr viel zu tun hat mit dem ganz persönlichen Weg von meinem Leben, auf dem Gott mich führt. Ich merke, dass eigentlich das Einzigartige ist im Prinzip genau das, wo ich merke, dort, dort ist die Führung von Gott. In jedem Bereich ist die Führung von Gott. In vielen Minen, die ich mache, merke ich die Führung von Gott nicht. Ich mache leider nicht nur Sachen, die mit dieser Einzigartigkeit in meinem Leben zu tun haben. Ich versuche, gewisse Sachen zu machen, bewusst wegen dem, aber es geht nicht. Es gibt Sachen, die ich in meinem Leben muss machen oder meine mindestens, ich muss es machen, die nicht viel mit dem zu tun, wo ich genau weiss, das ist nicht mein Eigentliches. Aber ich mache es gleich. Ich spüre dort auch nicht so viel Führung von Gott. Ich spüre Führung von Gott überall dort in meinem Leben, wo ich weiss, das ist mein Ding, das ist mein Eigentliches, das ist es. Das ist das, wo ich muss versuchen, irgendwie in irgendeiner Form zum Ausdruck zu bringen, irgendwo versuchen, ins Zentrum zu rücken in meinem Leben. Ich muss versuchen, an dem zu orientieren. Und ich glaube, das ist das Eigentliche, ist letztlich auch das, was ich vorhin schon gesagt habe. Das ist das, wo wahrscheinlich das, oder ich glaube es mindestens, dass es so ist. Mehr kann ich nicht sagen. Ich glaube, dass es so ist, dass das Eigentliche etwas, in dem Eigentlichen der Anteil vom Unvergänglichen, vom Ewigen irgendwo am stärksten ist in meinem Leben. Also das Unvergängliche, das erscheinen in dieser Vergänglichkeit, das ist dort im Eigentlichen eigentlich am stärksten. Das ist so mein Eindruck. Das Einzigartige, das ist nicht da, um uns irgendwie besser machen als andere. Oder schlechter machen als andere. Überhaupt nicht. Es geht überhaupt nicht um das, irgendwie die Einzigartigkeiten, die wir alle zusammen haben, miteinander zu vergleichen und die irgendwo zu raten und irgendwo sagen, das ist besser und das ist schlechter. Überhaupt nicht. Das wäre ein komplettes Missverständnis und ein Missbrauch von dem Einzigartigen. Es geht einfach darum, aus dem Einzigartigen heraus zu spüren, dass unser Leben einzigartig ist. Dass unser Leben einen einzigartigen Wert hat. Das ist enorm wichtig, weil es gibt die Momente, wo man sich fragt, was ist der Wert von meinem Leben? Was soll das? Und es ist wichtig, das Einzigartige zu spüren. Es ist wichtig, den Punkt wieder zu finden, den Moment wieder zu finden, wo das Einzigartige wieder spürbar ist. Bin ich auch ein bisschen. Ich bin schon beim Gewissen. Ich bin ein bisschen hinten rein. Jetzt sind wir schon beim Gewissen, genau. Wie schon gesagt, das Gewissen weiss um unsere Verantwortlichkeit. Es steht auch für das Wertbewusstsein in unserem Leben. Wir wissen, dass es Sachen gibt, die wichtiger sind als andere. Eben, zum Beispiel eben das Eigentliche, das Wesentliche, das Zentrale, das, was uns ausmacht, das, was mies ist, nicht im Sinne von Besitz, sondern im Sinne von Einzigartigkeit, im Sinne von geschöpflicher Originalität. Und das stellt uns in eine Verbindlichkeit sowohl zu uns selbst als auch zu unseren Mitmenschen und letztlich natürlich in eine Verbindlichkeit zu Gott. Weil das Gewissen macht uns eigentlich bewusst, dass wir in allem, was wir sind und tun, in der Relation zu uns selber, zu unseren Mitmenschen und zu Gott stehen. Wir müssen uns immer überlegen, was macht es mit mir, was macht es mit dem anderen, was macht es mit Gott, beziehungsweise was macht es mit meiner Beziehung zu Gott. Das heisst, ich bin in dieser dreidimensionalen Beziehung inne und mein Gewissen gibt mir eine Orientierung in dieser dreidimensionalen Beziehung. Das Gewissen hilft uns zu erkennen, was wirklich wichtig ist für uns selber, für unsere Mitmenschen und für Gott. Es geht also eigentlich darum, in dieser dreidimensionalen Gott-Überbildlichkeit zu leben, in dieser Würde. Haben wir also in der Person Sinnhaftigkeit, in der Einzigartigkeit, in der Gewissensorientierung leben, dann leben wir letztlich auch in dem Fluss inne, wo Gott als Schöpfer uns eigentlich dazu bestimmt hat. Und letztlich leben wir auch in Christus. Beziehungsweise in Christus leben wir in dieser dreidimensionalen Gottesbildlichkeit. Weil Christus der ist, der uns die Gottesbildlichkeit eigentlich offenbart und schenkt. Und uns wieder ins Bewusstsein ruft, wer wir sind. Wer wir eigentlich sind. Das Eigentliche. Das Besondere. Das war jetzt so ein Teil, wo es eigentlich um die geschöpfliche Realität von unserem Menschsein geht, wo eben auch etwas mit der Perspektive von der Endlichkeit zu hat. Wir sind in dieser geschöpflichen Perspektive auf ein Ziel an orientiert und unterwegs. Und wir sind, die Lebenslinie, die schneidet sich am Horizont von unserem Leben. Auch wenn wir den vielleicht nicht immer sehen. Und vor allem den Schnittpunkt nicht immer sehen. Weil er vielleicht außerhalb unserem Lebensrahmen liegt. Was heisst das für unser Handeln in unserem Leben? Was heisst das für das Hier und Jetzt? Was heisst in dem Moment? Was für Konsequenzen soll ich ziehen aus dem? Das Sühnegleichnis, das von Viktor Frankl stammt. Viktor Frankl ist ein jüdischer Psychiater, Psychoanalytiker gsi. 1997 gestorben, mit 93, war im KZ während dem Zweiten Weltkrieg und hat dort eigentlich seine Psychotherapie entwickelt oder weiterentwickelt. Und er hat das sogenannte Sühnegleichnis formuliert. Er hat gesagt, worum geht es im menschlichen Leben? Das menschliche Leben ist wie eine Schür, wo all das aufbewahrt wird, wo wir uns dafür entscheiden. Das heisst, wir haben die Möglichkeit, unser Leben zu gestalten. Die Zeit ist wie ein Strom, der uns entgegenkommt. Und wir stehen an diesem Strom und der kommt auf uns zu. Und in diesem Strom sind ganz viele Sachen. Da hat es Treibgut, da hat es Schiff, da hat es jenes kommt auf uns zu. Wir müssen uns entscheiden, auf was wir uns einlassen in diesem Leben. Und es ist unsere Entscheidung, die zählt. Es ist nicht irgendwie zufällig und irgendwie ein Schicksal, das uns beherrscht, sondern Gott hat uns in die Verantwortung hineingestellt. Darum eben, wir sind gewissensorientierte Menschen. Wir sind Menschen, die wissen, dass wir uns so verhalten und unser Leben so führen, dass es eben dieser Perspektive entspricht. Dass es dieser endlichen Perspektive wo dazu dient, dass das Unvergängliche soll im Vordergrund treten, immer mehr entspricht. Wir können Ja und Nein sagen. Mindestens Ja und Nein. Es gibt keine Situation im Leben, wo es nicht ein Ja und ein Nein gibt. Wir haben manchmal das Gefühl, wir haben keine Wahl. Das stimmt natürlich nicht. Im Leben haben wir immer eine Wahl. Es scheint uns oft einfach die eine Alternative viel schlechter zu sein als die anderen. Und es gibt uns das Gefühl, von keine Wahl haben. Aber das stimmt natürlich nicht. Wir können mindestens immer Ja und Nein sagen, meistens mehr. Meistens haben wir mehr als nur Ja-Nein-Optionen. Meistens haben wir noch zwei, drei andere Optionen. Wir haben immer Optionen. Und wir müssen uns entscheiden. Oft machen wir das nicht. Oft versuchen wir neutral zu bleiben. Oder wir versuchen einfach die Situation quasi sich selber zu entscheiden. Wir haben das Gefühl, in unserem Leben entscheidet sich alles von selber. Ist falsch. Es ist einfach schade, weil was wir uns nicht dafür entscheiden, das bleibt nicht in uns. Wir geben dem keinen Raum in uns. Wir haben die Verantwortung, unser Leben zu gestalten. Gott hat nicht einfach ein Programm in uns geschrieben, das quasi alles von A bis Z in unserem Leben bestimmt. Sondern er hat uns die Verantwortung gegeben, mach etwas aus deinem Leben. Gestalte dein Leben mit all dem Wissen, mit all den Erkenntnissen, die du hast. Mit all dem versuch dein Leben zu gestalten. Indem du dich entscheidest, indem du die Wahl hast und die Wahl triffst in deinem Leben. Du musst wählen. So oder so. Nur was du gewählt hast, das wird zu einem Teil von dir selber. Das kannst du integrieren. Aus dem heraus entsteht dein Eigentliche. Das Eigentliche, das ist nicht einfach irgendwie etwas, was von selber her irgendwo aus dem Nichts rauskommt, sondern ich glaube, erst wenn du dich entscheidest, kommst du ein Gespür über für das Eigentliche. Und darum ist das Leben so auf Entscheidungen angelegt. Darum sind wir in so komplexen Entscheidungssituationen, wo wir manchmal nicht wissen, was ist richtig und was ist falsch. Aber es geht immer darum, dass wir eine existenzielle Entscheidung treffen. Existenziell in dem Sinn, dass ich eben weiss, für was ich mich entscheide, dem gebe ich Raum in mir. Das prägt mich und das nehme ich mit. Das hinterlässt Spuren in meinem Leben. Unauslöschbare Spuren. Das wird zu einem Teil von mir. Und nur so kann ich der werden, wo ich eigentlich bin. Eben nur so kann ich mich selber finden. Manchmal hat man mehr als eine Chance, sich zu entscheiden. Manchmal hat man nur eine Chance. Das weiss man im Moment von der Entscheidung oft nicht. Ob das jetzt die eine Möglichkeit ist, die wir haben, oder ob die Möglichkeit nochmal kommt. Manchmal, das wissen wir ganz, ganz oft nicht. Manchmal ist es so, dass so eine Entscheidung nochmal kann revidiert werden im Leben. Eben, weil sie später vielleicht nochmal kommt und ich kann dort nochmal eine andere Wahl treffen. Vielleicht, aber das weiß man zum Voraus nie. Wir sind immer wieder gefordert, versuchen nach bestem Wissen und Gewissen, im wahrsten Sinne des Wortes, eben weil wir in dieser Gottesbildlichkeit sind, weil wir in dieser, das ist ein Teil von unserer Menschenwürde, dass wir fähig sind, eben nach bestem Wissen und Gewissen zu entscheiden. Das heisst nicht, dass es immer richtig ist, aber es ist in dem Moment, wo ich mich entschieden habe, das, was ich nach bestem Wissen und Gewissen kann, wählen und mich dafür entscheiden. Und vielleicht später merke ich, ja, es ist vielleicht nicht so rausgekommen, wie ich mir das gehofft habe, wie ich mir das vorgestellt habe, wie ich gedacht habe. Und dann muss ich vielleicht das korrigieren. Entscheidungen kann man korrigieren. Oder mindestens, man kann sie nicht widerrufen. Was man sich einmal entschieden hat, hat man sich entschieden. Aber man kann später Korrekturen vornehmen und wieder neue Entscheidungen treffen, die wieder Spuren hinterlassen im Leben. Das Leben gestalten. Durch Entscheidungen realisieren wir die Möglichkeiten, die uns das Leben in die Hand spielt. Dadurch werden wir, was wir sind und in Gottes Augen immer schon gewesen sind. Gott weiss, wer wir sind. Natürlich, er kennt das Eigentliche. Und er schafft es mit uns, egal letztlich wie wir uns entscheiden. Auch trotz der grössten Fehlentscheidungen in unserem Leben schafft er es, uns zu dem Eigentlichen zu bringen. Er schafft das mit uns. Weil er weiß, was das Eigentliche ist. Aber er präsentiert es uns nicht auf dem Silbertablett, sondern er lässt es uns selber entdecken, finden. Oder? Das ist die grosse Schatzsuche vom Leben. Jedes Leben ist eine Schür, die gefüllt werden soll. Wir wissen auch nicht, wann sie voll ist. Wir kennen den Moment nicht, wo unser Leben fertig ist. Wir wissen nicht, wann unsere Schür voll ist. Aber wir können immer wieder durch eine neue Entscheidung etwas Neues nochmal in die Schür hineinbringen. Erst der Tod offenbart, wer wir eigentlich sind. Also eigentlich, was man in dieser Welt überhaupt über uns kann wissen und herausfinden, das kann man erst sagen, wenn wir alle zusammen gestorben sind. Wenn der Paulus sagt, dass er täglich sterbe, so meint er, dass durch den Alltag etwas Vergängliches zurückbleibt, immer dass wir etwas Vergängliches loslassen müssen, meine ich damit, wenn ich sage, zurückbleiben. Etwas, dass wir in der Vergänglichkeit etwas loslassen. Und etwas Unvergängliches vielleicht kann erscheinen dadurch. Wir haben in jedem Tag, jedem Alltag, jeder banalen Sache, ne? Jeder Entscheidung, die wir treffen, haben wir die Möglichkeit, etwas loszulassen, das vergänglich ist, etwas Vergängliches hinter uns zurückzulassen und etwas Unvergängliches erscheinen. Grundsätzlich. Das ist das, wo wir, das ist die Chance, die wir haben. Das ist unsere Chance. Und das ist das Leben auf die in dieser Perspektive von der Endlichkeit. Dass wir durch unsere Entscheidungen, durch unsere Lebensführung, durch unsere alltäglichen Handlungen, die immer ja auch eigentlich Entscheidungen sind, das Unvergängliche in unserem Leben immer stärker durchbrechen. Das Eigentliche, das Wesentliche von uns selber immer stärker durchbrechen. Oft ist das Leiden, der Verlust und das Scheitern sind oft notwendige Diener von der Unvergänglichkeit. Damit das Vergängliche abfällt, braucht es oft auch solche schmerzhafte Erfahrungen in unserem Leben. Unsere tollen Pläne, unsere guten Absichten, die laufen manchmal auf Grund und gehen kläglich unter. Das braucht es manchmal, um wirklich das Unvergängliche aufzuholen. All das verweist auf das Eigentliche in unserem Leben. In der Vergangenheit, in der Gegenwart, in der Zukunft und letztlich eben auch im Tod. Ja. Das ist das tägliche Sterben. Das ist das tägliche sich entscheiden, loslassen, was vergänglich ist und der Unvergänglichkeit Raum geben, was immer das heisst. Manchmal fühlt sich das gar nicht so toll an. Manchmal sind wir so in unserer Trauer, in unserem Schmerz rein, über den Verlust vom Vergänglichen, dass wir das Unvergängliche, das dadurch erscheint, gar nicht mitbekommen. Gar nicht realisieren. Das Eigentliche ist das Einzigartige, das Kreative, das Geschöpfliche, das durch alle Zerbrochenheit vom Leben durch bleibt bestehen. Man kann es nicht finden, man kann es nur entdecken. Man kann ihm nur begegnen. Es findet uns. Das Eigentliche findet uns. Das ist wie mit dem Glück. Das Eigentliche ist etwas ganz Persönliches, das uns meint und das uns in dem Sinn vollkommen macht. Jeder Mensch ist in dem Sinn vollkommen, wenn er in seinem Eigentlichen ist. Das ist ja das, wo Jesus sagt, oder? Also, dass der Vater im Himmel will, dass wir alle zusammen vollkommen sind. Das heisst nicht, dass wir keine Fehler mehr haben oder keine Fehler mehr machen. Er meint damit, dass wir das werden, wo wir eigentlich sind. Eben das Vollkommene, das Eigentliche in unserem Leben zum Vorschein kommt. Und das bedeutet letztlich, Christus in uns wirklich zulassen. Eben die Beziehung leben, das Gemeinsame, das Miteinander zum Bestimmenden werden lassen in meinem Leben. An ihm vorbei führt kein Weg zum Eigentlichen, das ist klar. Jeder Weg zum Eigentlichen führt, denke ich, über Christus, in irgendeiner Form. Irgendwie. Christus ist, der, ist das Gegenüber. Ist, bügt uns die Beziehung an, wo eben das Eigentliche zum Vorschein bringt. Auf die Art und Weise, wie ich es beschrieben habe. Durch unsere Entscheidungen. Durch, dass wir Verantwortung übernehmen in unserem Leben. Dass wir anstehen, auch wenn es schwierig ist. Und wir nicht sicher sind, ob wir das Richtige oder das Falsche machen. Aber dass wir uns engagieren, dass wir uns einsetzen. Weil wir etwas für wichtig und richtig halten. Auch wenn wir das Ziel vielleicht nicht erreichen damit. Weil das Ziel vielleicht eben außerhalb unserem Lebensrahmen liegt. Aber gleich, dass wir versuchen, diesen Fluchtlinien entlang auf das Ziel hinzuhandeln, uns zu entscheiden, uns einzusetzen, etwas aus unserem Leben zu machen, wo wesentlich ist, wo für uns selber stimmt, wo das Eigentliche wirklich zum Vorschein kommt. Und wo das Miteinander ermöglicht, das Miteinander sowohl im menschlichen Bereich wie in der Beziehung zu Gott. Ja, das wäre eigentlich das, was ich euch mitgeben wollte zum Thema Leben in der Perspektive der Endlichkeit. Persönlich glaube ich wirklich, dass die Menschen, die dem Eigentlichen näher sind, dass die am ringsten können sterben. Und ich glaube, dass im Sterben, im Moment vom Sterben, und darauf freue ich mich eigentlich. Also das ist das, was mich an dem Gedanken wirklich begeistert. Und in dem Sinn freue ich mich ein bisschen aufs Sterben. Auch wenn ich natürlich denke, wenn ich all das verliere, was ich habe. Aber ich weiss, in dem Moment kommt das zu führen, was ich immer gesucht habe. Wo ich immer gesucht habe und manchmal nur für einen Moment lang gefunden habe und dann ist es wieder verschwunden in meinem Leben. Eben das Einzigartige, das sind so Momente. Oder? Ich könnte die Summe von diesen Momenten, ich kann die Momente auf so einer Kette aufziehen, aber ich bringe sie trotzdem nicht irgendwie zusammen. Ich kann das nicht, aber in dem Moment vom Sterben, glaube ich, wirklich, da bin ich innerlich ganz gewiss, dass in dem Moment all das in der Ganzheit erscheint. Dann erscheint das Ganze von dem Eigentlichen. Nicht nur die einzelnen, nicht nur so Bruchstücke, nicht nur so Momente, nicht nur so Aspekte. Sondern dann erscheint das Eigentliche von meinem Leben in der Ganzheit. Und vielleicht ist das nur, ich sage mal, nur eben durch den Tod möglich, dass es so ist. Dass wir vielleicht in unserem irdischen Dasein, in unserer materiellen, physischen und mentalen Existenz gar nicht imstande sind, das Eigentliche so als Ganzes zu fassen. Aber im Sterben, glaube ich, dort erscheint es. Und ich glaube, das ist das, wo jeder Mensch in dem Moment die Chance hat, zu begegnen.